DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir wagen heute einen Blick in die Zukunft und in die Sterne. Von meinem Kollegen Dirk Lorenzen erfahren wir, was in diesem Jahr im Weltraum geplant ist. Wir berichten über ein Solarkraftwerk auf dem Meer. Kann das ein Konzept für die Zukunft sein? Und schneller als Flugzeuge, der Hyperloop, realistisch oder eher ein Hirngespinst? Zu den Weltraum-Highlights des Jahres 2016 gehörten die Ankunft der NASA-Jupiter-Sonde Juno am Riesenplaneten und die ExoMars-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Im September hieß es Abschied nehmen. Die äußerst erfolgreiche Kometenmission Rosetta ging zu Ende, als die Raumsonde gezielt auf dem Kometen Jury zum Absturz gebracht wurde. Mein Kollege Dirk Lorenzen kennt sich da ganz genau aus. Herr Lorenzen, was erwartet uns denn in diesem Jahr im Weltraum?
Im neuen Jahr geht es wieder einmal um einen großen Abschied. Ein Klassiker der Raumfahrt wird seine Mission beenden. Das ist die Raumsonde Cassini. Die wird am 15. September in den Saturn stürzen und dort in seinen Wolkenschichten dann verglühen. Cassini hat 13 Jahre lang den Saturn wie ein künstlicher Mond umkreist und uns praktisch täglich großartige Daten zur Erde geschickt, spektakuläre Bilder vom Planeten, seinen Ringen und seinen Monden. Und nun geht diese großartige Mission zu Ende. Ansonsten wird es für die Raumfahrt ein eher ruhiges Jahr. Mars ist in diesem Jahr nicht zu erreichen. Der ist hinter der Sonne. Das heißt, erst im nächsten Jahr sind sich Erde und Mars wieder nah genug, dass es dann eine Mission dorthin geben kann.
Überwiegt bei den Planetenforschern denn eher die Trauer?
Na, es wird so ein bisschen sein, naja, einerseits Trauer, auf der anderen Seite ist man sehr stolz, dann gibt es natürlich große Freude. Cassini war unglaublich erfolgreich, viel erfolgreicher, als man je hat glauben können oder erwarten können. Man dachte mal, man kriegt ein paar wenige Jahre am Saturn, nun ist diese Mission dort 13 Jahre unterwegs, gestartet 1997, ist dann nach 7 Jahren Flugzeit dort angekommen. Eben wie gesagt, also hoch erfolgreich, ist kaum ein Gerät an Bord ausgefallen. Diese Sonde ist fast 20 Jahre alt oder hat vor 20 Jahren zuletzt einen Techniker gesehen, ist fast nichts kaputt gegangen. Das wäre bei einem Auto völlig unvorstellbar auf der Erde, aber diese Raumsonde im All ist sehr gut gebaut. Das heißt, man freut sich auf der einen Seite über das, was jetzt auch noch von Cassini kommt. In den nächsten Monaten wird Cassini sehr nah an den Ringen vorbeifliegen, näher als die Raumsonde das bisher in der Mission getan hat. Sie wird also ganz spektakuläre neue Blicke auf diese Ringe bekommen. Gleichzeitig sammelt man dort Materialproben. Eine Wissenschaftlerin sagte so schön, wir grasen jetzt die Ringe ab. Man wird Partikel einsammeln, analysieren an Bord. Woraus bestehen diese Eis- und Staubpartikel, die es dort gibt? Und naja, das ist dann eben das, was jetzt die Wissenschaftler noch freut und sehr beschäftigt. Aber dann kommt dieses große Finale am 15. September, wenn dann das Funksignal verstummt, dann werden sicherlich auch ein paar Tränen fließen, auch bei Forschern aus Göttingen, die mit einem Teilchenmessgerät auf dieser Mission beteiligt sind. Aber wenn die Tränen dann getrocknet sind, dann sind alle froh und stolz, dass diese großartige Mission so hervorragend geklappt hat.
Warum lässt man Cassini denn nicht einfach weiterarbeiten?
Der Treibstoff an Bord ist einfach verbraucht. Man hat das sehr geschickt gemacht. Man hat sich beim Fliegen um Saturn immer wieder von der Schwerkraft des größten Mondes Titan helfen lassen. Aber jeder Trick ist dann irgendwann mal abgenutzt. Jetzt geht es nicht mehr. Man kann keine Bahnkorrekturen mehr vornehmen, obwohl man eben sehr sparsam mit diesem Treibstoff umgegangen ist. Man kann ja nicht nachtanken im All. Und jetzt will man unbedingt sicherstellen, dass Cassini nicht irgendwie zufällig oder irgendwie durch eine dumme Begebenheit auf einen der Saturnmonde stürzt. Denn da gibt es zwei, die besonders interessant sind. Das ist der größte Titan mit einer sehr dichten Atmosphäre und der Eismond Enceladus, der hat es den Forschern besonders angetan. Da hat nämlich Cassini herausgefunden, dass unter dem dicken Eispanzer dieses Mondes ein großer Ozean sein muss aus flüssigem Wasser und Enceladus ist einer der heißesten Kandidaten, wenn es darum geht, wo Leben außerhalb der Erde sein könnte. Irgendwelches sehr einfaches Leben, aber eben Leben und deswegen will man unbedingt sicherstellen, dass man nicht mit irdischen Bakterien diese Umgebung dort, wie diesen Eispanzer verschmutzt, irgendwie kontaminiert und die womöglich immer noch im Innern dieser Raumsonde sitzen. Und deswegen sagt man lieber gezielt diese Sonde in den Saturn verglühen lassen, hineinschicken in den Planeten und dann, ja, dann sorgt der Druck und die Hitze in den Wolken für den Rest. Dann wird sich Cassini geradezu auflösen. Dem Planeten ist das herzlich egal. Das ist nicht mal so, als wenn man einen Elefanten mit einem Staubkorn bewirft.
Schöner Vergleich. Wie geht es denn mit der bemannten Raumfahrt weiter?
Die internationale Raumstation kreist weiter munter um die Erde, 15, 16 Mal am Tag mit eben 6 Personen an Bord. Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, wird erst im nächsten Jahr wieder dorthin fliegen. Das heißt, da ist erstmal ein bisschen Routine bei der ISS. Aber Ende 2017 wird sehr interessant. Dann wird SpaceX, dieses Privatunternehmen, das im Auftrag der NASA, der die Versorgung der ISS übernimmt, mit Fracht bisher, aber künftig auch mit den Personen, mit den Astronauten. SpaceX, diese Firma, wird dann ein neues Raumschiff zur ISS schicken. Das ist noch ein automatischer Testflug, aber wenn der gut geht, dann sollen eben ab 2018 US-Astronauten damit eben von Cape Canaveral zur Raumstation fliegen. Und dann wären auch die USA wieder eine Weltraummacht, die Menschen ins All schicken kann. Bisher ist man ja auf die Hilfe der Russen angewiesen, startet von Baikonur aus, seit eben der Shuttle im Ruhestand ist. Aber das könnte sich dann im nächsten Jahr ändern, wenn dieser Test Ende 2017 gut ausgeht. Und schon vorher muss SpaceX eine große Hürde nehmen, etwa Mitte des Jahres, der Starttermin steht noch nicht genau fest, dann soll die Falcon Heavy starten, eine neue, besonders leistungsstarke Rakete. Die braucht die Firma für ihre sehr hochfliegenden Pläne mit irgendwelchen Missionen zum Mars. Ob die alle funktionieren, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall braucht man dafür diese Rakete. Das ist die zwingende Voraussetzung. Also für den US-Raumfahrt wird es ein sehr interessantes Jahr. Natürlich auch, wenn man gespannt abwartet, welchen Schwerpunkt im All die neue US-Regierung setzen wird.
Und was sorgt am irdischen Himmel 2017 für Aufsehen?
Dieses Jahr wird ein großartiges Venusjahr. Venus ist ja bereits jetzt als brillanter Abendstern zu sehen und das bleibt auch so noch bis Februar, bis Mitte März. Dann wechselt die Venus an den Morgenhimmel, zeigt sich dann brillant als Morgenstern vor Sonnenaufgang. Das bleibt dann so fast das ganze Jahr durch bis November. Mars bleibt in diesem Jahr eben doch ein eher schwaches Objekt am Himmel, das viele Monate hinter der Sonne ist, dann gar nicht zu sehen. Dafür ist dann Jupiter besonders schön am Himmel zu sehen. Er zeigt sich ja schon jetzt in den Stunden nach Mitternacht und dann von März bis Mai ist er wirklich die ganze Nacht zu sehen, strahlt großartig, ist das hellste Objekt am Himmel nach Sonne, Mond und Venus. Ein wunderbarer Blick, ein großer heller Lichtfleck am Himmel. Und dann gibt es natürlich noch Saturn. Der ist von Europa aus nur sehr tief am Himmel zu sehen in diesem Jahr, aber für Beobachter auf der Südhalbkugel steht er wirklich fast im Zenit, also ganz hoch am Himmel. Und Saturn erreicht seine beste Stellung Mitte Juni, dann ist er am hellsten und er ziert also in der Nordhalbkugel die vielen schönen, lauen, kurzen Sommernächte. Und wann immer man hinguckt, so ist gut zu sehen von Mai, sagen wir bis August, Anfang September, wann immer man hinguckt, eben an Cassini denken, denn in der Zeit kreist hier die Raumsonde dann noch herum. Also insofern kann man Saturn angucken und ein letztes Mal auch Cassini zuwinken. Und wer dann sich besonders auf Sternschnuppen freut, der ist in diesem Jahr sehr gut dran. Im letzten Jahr sind viele Sternschnuppenströme durch Mondlicht gestört worden, da war wenig zu sehen, viele Sternschnuppen sind überstrahlt worden. Das ist dieses Jahr anders. Die Perseiden vom 10. bis 14. August, die kriegen so ein ganz bisschen Störung vom Mondlicht ab, aber dann die Leoniden Mitte November und die Geminiden Mitte Dezember, die sind perfekt zu sehen, fast bei Neumond. Also da kann man herausgehen und wird dann Dutzende von Sternschnuppen im Laufe von ein paar Stunden sehen, wenn man an den Himmel guckt. Und dann immer schön die Wunschliste mitnehmen. Wer noch Wünsche frei hat 2017 in diesem Jahr, da wird man das alles sehr gut hinbekommen können.
Naja, Wünsche haben wir ja wohl alle. Helle Sternschnuppen also, und wie finster wird es denn in diesem Jahr?
Höhepunkt ist die große amerikanische Finsternis, auf die sich die ganzen Finsternis-Fans schon seit fast Jahrzehnten freuen. Die findet am 21. August statt, das ist ein Montag. Dann zieht quer durch die USA in einem sehr schmalen Streifen eben der Schatten des Mondes über die Erde hinweg. Und dieser Streifen ist einige tausend Kilometer lang, aber nur so etwa 100 Kilometer breit. Und innerhalb dieses Streifens, da wird dann für maximal 2 Minuten und 40 Sekunden der Tag zur Nacht. Der Mond blockiert das komplette Sonnenlicht. Die hellsten Sterne sind am Himmel zu sehen. Um diese dunkle Mondscheibe herum sieht man die feine, wunderbar strukturierte, sehr hübsche Sonnenatmosphäre, die Corona. Wirklich ein überwältigendes Erlebnis. Ich selber bin da völlig süchtig. Ich habe es schon 13 Mal erlebt und freue mich jetzt auf meine 14. Finsternis in den USA. Das ist immer wieder etwas völlig Überwältigendes. Der Mensch ist nicht gebaut, dass mitten am Tag das Licht ausgeht. Man ist auch immer froh, wenn es dann vorbei ist. Dann ist man komischerweise doch immer wieder sehr erleichtert. Wer nicht in diesen Streifen reisen kann, aber trotzdem in Nord- oder Mittelamerika ist, kann dann zumindest die partielle Phase dieser Finsternis sehen. In den anderen Teilen der Welt wird davon leider nichts zu beobachten sein. Und dafür gibt es dann aber am 26. Februar, also schon in wenigen Wochen, dann eine ringförmige Finsternis in Südamerika und in Teilen von Afrika. Da steht der Mond dann auch genau vor der Sonne, aber er ist zu klein, um die Sonne komplett abzudecken. Das heißt, er bleibt um den Mond herum so ein leuchtender Ring sichtbar. Das ist auch ganz hübsch, aber es wird dann eben nicht nachtdunkel. Ist also bei weitem nicht so eindrucksvoll wie diese große, totale Sonnenfinsternis, die es am 21. August geben wird.
Und der Mond, hält der sich in diesem Jahr zurück?
Leider ja, wieder einmal wie im vergangenen Jahr, also mit den Mondfinsternissen, werden wir im Moment nicht sehr verwöhnt. Aber immerhin gibt es eine partielle Mondfinsternis, die findet am 7. August statt. Dann wird immerhin ein Viertel der Mondscheibe in den Erdschatten eintauchen. Das ist besonders gut zu sehen von Australien, weiten Teilen Asiens, Afrikas und Europas. Und wenn das Spektakel dann am 7. August vorbei ist, wenn der Vollmond dann wieder komplett am Himmel steht, dann kann man sich freuen auf das nächste Jahr, denn 2018 wird ein sehr gutes Finsternisjahr, was den Mond angeht, mit 2 totalen Mondfinsternissen. Also wir müssen jetzt ein bisschen durch diese Durststrecke vielleicht, was die Finsternisse angeht und was auch die Raumfahrt angeht, dieses Jahr hindurch. Und dann jetzt wird es 2018 wieder richtig losgehen mit großartigen Raumfahrtprojekten. Der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops wird starten. Da passiert sehr viel. Jetzt 2017 ist alles ein bisschen vielleicht ruhiger. Trotzdem immer schön hoch an den Himmel gucken. Es gibt jede Nacht was Tolles zu entdecken.
Mein Kollege Dirk Lorenzen mit einem Blick in den Weltraum und was dort in diesem Jahr so alles los sein könnte. Zukunftsmusik, das könnte Hyperloop noch sein. Es ist ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem. Man kann sich das Ganze ein bisschen so vorstellen wie eine Rohrpost. In Transportkapseln sollen Menschen befördert werden und das System erreicht eine Reisegeschwindigkeit von über 1200 Stundenkilometern, ganz zu schweigen von der Höchstgeschwindigkeit. Bis zu 28 Passagiere sollen jeweils darin transportiert werden können, aber auch Autos und Ähnliches. Die ungewöhnliche Art zu reisen soll schneller sein als mit einem Flugzeug und billiger als die Bahn. Ausgeklügelt hat dieses System der amerikanische Unternehmer Elon Musk. Mehr dazu von Wolfgang Stuflesser.
Elon Musk hatte die Idee zum Hyperloop, als er mal wieder in Los Angeles im Stau steckte.
What inspired me is, I was stuck in LA traffic.
Wer den Hyperloop-Antrieb verstehen will, muss als erstes seinen Erfinder verstehen. Musk, 45 Jahre alt und geboren in Südafrika, ist einer der schillerndsten Unternehmer des Silicon Valley. Mit dem Online-Bezahldienst PayPal ist er sehr jung, sehr reich geworden, hat seine Millionen dann aber gleich in neue Projekte gesteckt. Den Elektroautobauer Tesla, die Solarkraftfirma SolarCity und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX. Zwischen Luxusauto, Ökoenergie und den Sternen. Das sind die Sphären, in denen sich Elon Musk bewegt. Sein erklärtes Lebensziel ist es, eine Kolonie auf dem Mars zu gründen. Musk ist diese Mischung aus träumendem Spielkind und knallhartem Unternehmer, die das Silicon Valley zurzeit so faszinierend macht. Und vor 3 Jahren hat der studierte Physiker eine weitere Idee vorgestellt, den Hyperloop. Wie Musk selbst sagt, eine Kreuzung aus einer Concorde, einem elektromagnetischen Gewehr und einem Lufthockeytisch.
It's a cross between a Concorde, a railgun and an air hockey table.
Der Hyperloop, und das ist alles Theorie, es gibt ihn ja noch nicht, der Hyperloop besteht aus 2 parallelen Röhren, in denen Kapseln mit um die 30 Passagieren auf Luftkissen schweben und, angetrieben durch Elektromagnete, eine Höchstgeschwindigkeit von 1200 Stundenkilometern erreichen, also knapp diesseits der Schallmauer. Auf der Technikkonferenz D11 beschrieb Musk die Vorzüge des Hyperloop.
So, how would you like something that can never crash? It is immune to weather.
Ein Unfall ist ausgeschlossen. Das Wetter spielt keine Rolle. Die Kapseln bewegen sich doppelt so schnell wie ein Flugzeug. Und wenn man außen auf die Röhren Solarzellen montiert, erzeugt das System mehr Energie, als es verbraucht. Bei jedem anderen hätte man den Hyperloop wohl als Hirngespinst abgetan. Aber Musk hat es immerhin schon geschafft, Raketen zu einem Drittel der sonst üblichen Kosten ins All zu schicken. Und seine Elektroautos waren Jahre vor den entsprechenden Modellen von BMW oder Mercedes marktreif. Allerdings sagte Musk von Anfang an, er werde die Hyperloop-Idee nicht selbst umsetzen. Dafür hat er keine Zeit. Schließlich ist er ja schon Chef 2 Unternehmen, Tesla und SpaceX. Aber er verzichtete darauf, die Technik als Patent anzumelden und stellte seine Überlegungen als Gemeingut ins Netz. Nun forschen Teams an verschiedenen Universitäten an der Idee und mehrere Unternehmen wurden gegründet, um aus dem Konzept Realität werden zu lassen. Hyperloop One mit Investoren wie General Electric und der französischen Eisenbahn SNCF im Hintergrund hat im Mai bereits einen ersten Test für den elektromagnetischen Antrieb durchgeführt. In der Wüste von Nevada bei Las Vegas hatte Hyperloop One etwa 800 Meter Schienen gebaut und beschleunigte darauf einen Waggon, im Grunde nur ein Stahlgestell, in 1,1 Sekunden von 0 auf 100 und dann noch auf 160 Stundenkilometer, bevor das Gefährt in einer aufgewirbelten Sandwolke zum Stehen kam. Der Sand diente als Bremse, weil das System selbst noch keine Bremsen hat. Nach ein paar Sekunden war alles vorbei. Der Test war nach Auskunft der Verantwortlichen erfolgreich. Allerdings ist es sichtlich noch ein weiter Weg bis zu dem System, das Elon Musk vor 3 Jahren vorgestellt hat. Trotzdem sehen viele Investoren Potenzial in der Technologie. Der drittgrößte Hafenbetreiber der Welt, die DP World Group aus Dubai, war bei der jüngsten Finanzierungsrunde von Hyperloop One der größte Geldgeber. Insgesamt hat das Startup in 2 Jahren umgerechnet mehr als 130 Millionen Euro eingesammelt. Der Hafenbetreiber prüft nach eigenen Angaben die Frage, ob man mit der Hyperloop-Technik Container zwischen im Hafen liegenden Schiffen transportieren kann. Auch 3 Jahre nach Elon Musks Vorstellung des Hyperloop-Prinzips sind noch viele Fragen offen. Wie wird der Mensch auf die enorme Beschleunigung reagieren? Sollen die Kapseln auf Luftkissen gleiten oder zunächst lieber schlicht auf Rädern fahren? Das spielt mit der wichtigsten Frage zusammen. Ist das Ganze tatsächlich wirtschaftlich umsetzbar? Elon Musk glaubt fest daran. Als er den Startschuss für einen Wettbewerb zum Hyperloop für amerikanische Studenten gab, sagte er: Wir wollen die Idee verwirklichen und den Leuten zeigen, dass etwas Großartiges und Neues passieren kann. Es muss nicht immer das gleiche alte Zeug sein.
Because we want to bring this to fruition and show people that something new and great can happen and it doesn't have to be the same old thing.
Eine andere zukunftsträchtige Technologie sind schwimmende Solarkraftwerke. Gibt es auf dem Land nicht mehr genug Platz, kann man immer noch aufs Wasser ausweichen. Noch stehen Solaranlagen vor allem auf Hausdächern, auf Äckern, Wiesen und Brachlandschaften. Wenn der Anteil an Solarstrom aber steigen soll, müssen neue Standorte her, gerade in Ländern mit chronischem Platzmangel, wie Japan. Eine Lösung? Die Solarpanels im Meer zu installieren, denn dort gibt's mehr Platz als genug. Und Japan treibt diese Projekte eifrig voran, wie Jürgen Hanefeld berichtet.
Am Ufer des Yamakura-Stausees, unweit von Tokio, montieren ein paar Dutzend weißbehelmter Arbeiter Solarmodule auf federleichte Schwimmkörper aus Kunststoff. Sobald 10 Module fertig sind, werden sie von kleinen Flößen hinaus auf den See gesteuert. Dort finden sie Anschluss an den riesigen Teppich aus Solarplatten, der dort bereits schwimmt. Am Ende wird er 180.000 Quadratmeter Wasser bedecken. Taucher verknüpfen und verkabeln die neuen Module mit den bereits vorhandenen, die im Boden des Stausees verankert sind. Das spiegelnde Kraftwerk wächst zusehends. Mehr als 51.000 Platten sollen es bis Anfang 2018 sein. Genug, um 5.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Das größte schwimmende Sonnenkraftwerk der Welt? Nein, sagt der Ingenieur Harutaka Noda, das waren wir mal. Aber inzwischen haben wir uns die Chinesen überholt. Wenn wir in 2 Jahren in Betrieb gehen, werden wir nur noch das zweitgrößte Sonnenkraftwerk der Welt haben, das auf dem Wasser schwimmt. Aber natürlich kommt es nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf Kapazität und Qualität und Erfahrung. Und die hat der japanische Hersteller Kyocera seit vielen Jahren. Schon 1975, als die Atomkraftkatastrophe von Fukushima noch in weiter Ferne lag, tüftelte die Firma mit PV herum, Abkürzung von Photovoltaik. Doch wirtschaftliche Perspektiven bot die Sonnenenergie tatsächlich erst, als ab 2011 alle AKW vom Netz genommen wurden und man den erneuerbaren Energien eine Chance gab. Der Anteil der Solarkraft am sogenannten Energiemix Japans ist von 0,4% im Jahr 2012 auf 3,4% 2015 gestiegen. Heute betreibt Kyocera an 46 Orten Sonnenkraftwerke, die zusammen 92 Megawatt erzeugen. Wenn Yamakura fertig ist, werden 13,7 Megawatt dazukommen. Die Technik, Solarmodule als schwimmende Inseln zu betreiben, hat Kyocera seit März 2015 bereits an 4 anderen Stellen in Japan getestet, allerdings in viel kleinerem Maßstab. Weil Japan nur über wenige flache Böden verfügt, die längst bebaut oder entsprechend teuer sind, kam die Idee mit den Stauseen gerade recht. Schwimmende Solaranlagen haben noch weitere Vorteile. Auf dem Wasser heizen sich die Platten nicht so sehr auf wie auf dem Land. Wir erwarten, dass die Wasserkühlung eine höhere Energieausbeute bringt. Zweitens sollten die Module die Verdunstung des Wassers reduzieren und das Algenwachstum bremsen. Wartungsfrei wird die Anlage nicht sein, aber der normale Schmutz wird, so hoffen die Techniker, vom Regen abgewaschen, weil die Module in einem Winkel von 12 Grad aufgestellt sind. Nur Vogeldreck muss per Hand abgekratzt werden. Das schwimmende Kraftwerk ersetzt 19.000 Barrel Öl im Jahr, rund 3 Millionen Liter, rechnet die Firma vor. Aber es gibt noch vieles zu verbessern, die Speicherkapazität vor allem. Es gibt ja auch bei uns das Problem, dass die Netzbetreiber sich weigern, unseren Sonnenstrom einzuspeisen, wenn sie meinen, die Kapazität sei überschritten. Deswegen arbeiten wir intensiv an besseren Speichern, Akkus oder Batterien, die den Strom aufbewahren, bis er gebraucht wird. Welchen Anteil die Sonnenenergie in Japan künftig haben soll, dazu sagt der Ingenieur nichts. Das sei eine politische Frage. Im offiziellen Energieplan der Regierung ist von mehr als 20% für die Erneuerbaren bis 2030 die Rede. Das heißt, es gibt in jedem Fall noch Luft nach oben.
Das war's für heute aus der Wissenschaft. Nächste Woche geht es wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. In der Technik war heute Jürgen Kuhn, die Aufnahmeleitung hatte Hannelore Breuer. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.